Meine lieben Schwestern und Brüder, alle, die hier heute Morgen versammelt sind im Namen Gottes, ich möchte euch ganz herzlich grüßen und Danke sagen für die Einladung, hier in diesem Gottesdienst zu predigen, nachdem ich am Freitagabend schon einen Vortrag im Rahmen der vergangenen Woche und dieser Vortragsreihe halten konnte. Das ist für mich eine große Freude. Das Theologische Seminar Elstal, bei dem ich arbeite als Professor für Systematische Theologie, ist ja seit ganz, ganz vielen Jahren verbunden mit allen Baptisten in Österreich und dabei natürlich in erster Linie auch mit der Gemeinde in der Mollartgasse. Es haben manche Österreicher bei uns studiert und absolviert und es sind auch jetzt aktuell welche im Studium dabei, auch rumänischsprachiger Herkunftsgemeinden und so etwas hatten wir dort und deswegen gab es immer eine gute Verbindung, hoffentlich von Österreich und auch von dieser Gemeinde zu unserer Hochschule, früher in Hamburg und jetzt in Elstal. Ich freue mich auch, dass ich nicht nur den gegenwärtigen Pastor hier kenne, sondern auch einige seiner unmittelbaren Vorgänger persönlich, bin aber nun zum ersten Mal selber hier in dieser Gemeinde und das ist etwas sehr Schönes für mich. Darum noch einmal herzlichen Dank für diese Einladung. Der Predigttext steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, die Verse 2 bis 10. Ich lese ihn nach der Lutherbibel von 2017. Der Apostel Paulus schreibt dort, 1. Thessalonicher 1, ab Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott unserem Vater an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, so dass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Denn sie selbst verkündigen über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. So der Apostel Paulus an die Christengemeinde in Thessalonich. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, dankbar ein Christ zu sein, denn das Thema Dankbarkeit tritt ja aus all diesen Worten, die wir eben gehört haben, besonders deutlich hervor. Es beginnt schon mit dem ersten Satz, womit der ganze Brief überhaupt beginnt, wo der Apostel schreibt an die Christen in Thessalonich, er nimmt seine Mitarbeiter mit dazu, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Der Apostel dankt also Gott, er dankt Gott in diesem Fall speziell für die Gemeinde, an die er jetzt denkt und der er jetzt gerade schreibt. Unter uns heute wird es wohl nicht wenige geben, die das gut verstehen können, die also ebenfalls sehr dankbar sind für ihre Gemeinden. Dankbar für die Menschen, die sie hier in ihrer Gemeinde finden und von deren Gemeinschaft sie getragen werden. Gerade wenn wir jetzt in diesem Herbst 150 Jahre Geschichte dieser Gemeinde und von ihr ausgehendes Freikirchentums in Österreich feiern, ist natürlich der Grund für Dankbarkeit im Großen ganz vorzugreifen, aber auch Dankbarkeit sicher für von Einzelnen für Einzelnes, was sie erlebt haben in dieser Gemeinde, durch Menschen, die vielleicht gar nicht mehr leben, die ihnen aber auch etwas bedeutet haben und etwas weitergegeben haben. Der Apostel hier ist auch ganz erfüllt von Dankbarkeit über eine Gemeinde Thessalonich, die noch keine 150 Jahre alt war. Wir wissen gar nicht, wie viel genau, aber vielleicht waren es 10 Jahre oder 20 mehr werden es nicht gewesen sein. Ja, also noch ganz jung. Er ist wirklich voller Dankbarkeit und drückt das in den Worten, die wir gelesen haben, ganz kraftvoll aus. Erstaunlich finde ich allerdings, was er dabei, wo er jetzt beim Danken ist für die Gemeinde, was er dabei im Einzelnen erwähnt hat. Es ist nämlich gar nichts Besonderes oder Ungewöhnliches, was er herausstellt. Es geht im Grunde nur darum, er ist dankbar, dass die Thessalonicher den Glauben an Christus angenommen und weitergegeben haben. Kurzfassung von dem, was er da sagt. Hätte der Apostel Paulus eure Gemeinde gekannt, hätte er natürlich noch viel mehr rühmen können. Ja? Aber vielleicht hätte er sich auch darauf beschränkt, beim Danksagen für die Gemeinde, dass ihr den Glauben an Christus angenommen und weitergegeben habt, in dieser Generation und auch in den vorigen natürlich. Der Apostel spricht in dem, was wir hier am Anfang des Briefes gelesen haben, er spricht davon, dass die Thessalonicher Glaube, Liebe und Hoffnung haben. Was steht vorne am Eingang? Steht's, ne? Glaube, Liebe und Hoffnung. Er spricht davon, dass die Predigt des Evangeliums dort in Thessalonich von denen, die den Brief empfangen, mit Freuden aufgenommen wurde, dass sie sich bekehrt haben von den Abgöttern zu dem lebendigen und wahren Gott. Er spricht davon, dass sie das Wort des Evangeliums, nachdem sie es angenommen haben, dann weitergetragen und den Glauben an Gott auch in ihrer Umgebung bekannt gemacht haben. Und das ist es, was der Grund und der Inhalt seines Dankes hier ist. Frage, muss man darüber solch ein Aufhebens machen? So eine ganze 2 Seiten Text vollschreiben? Wegen das? Wegen dem? Des? Der Wegen und der Halben? Muss man das? Ist das nicht etwas ganz Normales, was man erwarten kann als Apostel von der Gemeinde, dass das so ist? Nun, der Apostel hielt das offenbar schon für etwas Besonderes, sonst hätte er diese Worte nicht gewählt. Er hält es für etwas, das nicht selbstverständlich ist. Wir entnehmen seinen Worten, dass er das als ein Geschenk ansah, was er dort bei den Thessalonichern wahrnahm, nämlich, dass sie den Glauben angenommen und weitergegeben haben. Dass Menschen zum Glauben an Christus kommen, und dass sie diesen Glauben dann weitertragen, weitergeben, das ist für den Apostel ein Geschenk Gottes. Das ist ein Wunderwerk des Heiligen Geistes, für das er Gott nur innig danken kann. So ist es offenbar beim Apostel Paulus gewesen. Geht uns das auch so? Geht dir das auch so? Sehen auch wir ein unverdientes Handeln Gottes darin, dass Menschen sich bekehren zu Jesus und dann zu Zeugen für Jesus werden? Sind wir Gott dafür auch so dankbar? Mir scheint, dass viele Christen heute vor allem der Zusammenhang vom Annehmen des Evangeliums und vom Weitergeben des Evangeliums ein Problem darstellt. Also dieser Zusammenhang, den der Apostel hier herausstellt, ihr habt das Evangelium angenommen und dann weitergegeben, das scheint mir für viele Christen heute ein Problem zu sein. Sicher nicht für jeden und möglicherweise noch nicht einmal für die meisten, die hier in diesem Gottesdienst sitzen, aber ich kann nicht in euer Herz schauen. Ich sage nur, wie ich es wahrnehme, ja? Dass das doch für viele ein Problem ist. Sie haben das Evangelium im Glauben angenommen, gewiss, aber warum, so fragen Sie sich, sollen Sie das nun auch an anderen weitergeben? Warum sollen Sie andere Menschen nun dafür gewinnen? Das ist nochmal eine zweite Frage. Sie fragen sich, ist das nicht aufdringlich und übergriffig, wenn ich das, was ich jetzt glaube, irgendwie den anderen da aufs Auge drücken will und ihn auch zu dem bringen, was mir wichtig ist. Wie gesagt, nicht jeder von euch wird das so empfinden, aber es ist nicht dasselbe wie die Begeisterung für die Gemeinde, in der man lebt. Ja? Also ich kenne auch manche Baptisten, die können mit Goldzungen loben und preisen über ihre Gemeinde als eine ganz spezielle Form freikirchlicher Frömmigkeit und Religiosität, als eine Form von Religion, die man sonst nicht kennt. Und sie rufen die Leute gerne zur Gemeinde und zu ihrer eigenen Frömmigkeit. Aber das ist nicht dasselbe, wie sie zum Evangelium von Jesus Christus zu rufen. Ja. Unsere Gemeinde zu preisen, zu sagen, so eine tolle Gemeinde habt ihr noch nie gesehen, ihr müsst unbedingt zu uns kommen, ist nicht dasselbe zu sagen, bekehrt euch von euren Abgöttern zu Jesus und kommt zu Jesus. Von der Gemeinde stolz Zeugnis abzulegen, ist nicht dasselbe, wie den Menschen zu sagen, euer Leben ist bestimmt dazu, Gott kennenzulernen und mit ihm versöhnt werden durch Jesus. Von der Gemeinde lässt sich viel leichter Zeugnis ablegen als von Jesus. Die Kultur, in der wir heute leben, jedenfalls in Mitteleuropa leben, macht es tatsächlich auch nicht leicht, andere Menschen auf das Evangelium hin anzusprechen. Das wird in Wien nicht anders sein als in Berlin, wo ich lebe. In Afrika etwa oder in Südamerika oder auch in den USA ist es leichter, in der Öffentlichkeit über den Glauben zu sprechen, denn dort haben die meisten Menschen Interesse an religiösen Fragen. Hier bei uns in Mitteleuropa, in den deutschen Großstädten, in den österreichischen, ist das anders. Religion wird gewöhnlich als reine Privatsache angesehen. In unseren Gemeinden sind wir darüber hinaus verunsichert, weil die Formen, mit denen wir früher das Evangelium bezeugt haben, heute bei den Menschen kaum noch ankommen. Jedenfalls machen wir solche Erfahrungen in Deutschland. Das war früher ganz super, um Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Heute funktioniert das nicht mehr. Das verunsichert. Und deshalb kann man es schon verstehen, dass das Weitergeben des Evangeliums überwiegend als Problem empfunden wird. Es ist komplizierter offensichtlich geworden, wenn man sich erinnert, wie das früher war oder von anderen hört. Es scheint komplizierter geworden zu sein und ist es wohl auch. Aber vielleicht liegt der Grund für dieses Zögern, andere Menschen für Jesus zu gewinnen, doch auch noch tiefer. Vielleicht hat diese Scheu und Unsicherheit auch mit unserem Verständnis von Glaube und Christsein zu tun. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir unseren Glauben und unser Christsein als Ergebnis unserer eigenen Wahl und als Ergebnis unserer eigenen Entscheidung ansehen und weniger als Gottes Tat, weniger als Gottes Geschenk an uns. Ja, es könnte sein, dass wir überhaupt die Wirklichkeit Gottes nicht mehr ernst genug nehmen und kaum noch erfahren. Manch einer betrachtet das Christsein jedenfalls als ein bestimmtes Wertesystem oder als eine Lebenseinstellung oder auch als ein ethisches Normgerüst, das dem Einzelnen und der Gesellschaft zahlreiche Vorteile bietet und für das man sich deshalb auch entschieden hat. Das Christsein also als ein von mir selbst gewähltes Lebenskonzept. Verhält es sich so, wenn das Christsein das ist, ein von mir selbst gewähltes Lebenskonzept, dann gibt es allerdings keine Pflicht und es gibt auch gar kein Recht, dieses Lebenskonzept missionarisch dann nach außen zu tragen. Jeder soll ja das Konzept für sein Leben selber wählen. Da wird es ja auch mehrere Möglichkeiten geben, die alle irgendwie gut funktionieren. wie komme ich dazu, meine Idee, wie man gut lebt, an andere weiterzugeben? Wer sagt denn, dass das, was mir jetzt nun wichtig ist für mein Leben, dass das auch anderen wichtig sein muss? Wer sagt denn das? Wer bin denn ich, fragt sich mancher Christ, wer bin ich, dass ich anderen Menschen meine Lebenseinstellung, meine Religion, meinen Glauben aufdrängen sollte? Das muss jeder für sich selbst entscheiden, sagt man dann. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und lässt die Mitmenschen dann damit auch in Ruhe. Etwas anders stellt sich die Sache dar, wenn Christsein eine Begegnung mit Gott ist. Also nicht einfach ein von mir gewähltes, gut funktionierendes, oder sagen wir mal überwiegend gut funktionierendes Lebenskonzept, sondern Christsein eine Begegnung mit Gott. Und zwar nicht mit einem bloß gedachten Gott, sondern Begegnung mit dem wirklichen Gott. Dann ist die Sachlage anders. Wenn Christsein Begegnung mit dem wirklichen Gott ist, eine Begegnung, in der Gott mir so nahe kommt, dass ich ihn gar nicht mehr wegdenken und dass ich ihm auch nicht mehr ausweichen kann. Eine Begegnung, in der Gott mich in meinem Herzen und Gewissen anspricht, sodass ich weiß, jetzt bin ich tatsächlich gemeint von dem lebendigen Gott. Wenn Christsein das ist, dann ist es eine andere Größenordnung als ein selbstgewähltes Lebenskonzept. Dann ist Christsein eine Konfrontation mit der Realität Gottes. Eine Konfrontation mit der Realität Gottes und darum zugleich auch mit der Realität meines eigenen Lebens. Christsein ist dann eine Konfrontation mit Gott, bei der ich mein eigenes Elend als erstes erkenne, mein eigenes Elend und zugleich auch Gottes überwältigende Liebe und Barmherzigkeit. Und wenn mir das widerfährt, dann schmilzt mein Widerspruch und mein Widerstand gegen diesen Gott wie Eis in der Sonne. Und ich sage Ja zu dem, der mich zu sich ruft, Gott selber. Der Apostel Paulus spricht deshalb mit Bedacht in diesem Briefanfang, den wir gelesen haben, von dem Stichwort Erwählung. Und meint genau dies, dass Gott sich uns, jedem Einzelnen, das hat Paulus erfahren, das haben die anderen Gläubigen auch erfahren, einfach in den Weg gestellt hat, sie konfrontiert hat mit seiner Realität, sodass sie, jedenfalls wenn sie zum Glauben gekommen sind, spürten, ich kann dem nicht mehr ausweichen, ich kann und will nicht mich wehren, ich will Ja sagen zu dem, was mir da begegnet. In einer solchen Begegnung mit Gott muss ich mich natürlich entscheiden. Auch da kommt es auf Entscheidung an. Aber das ist, wenn ich mich in dieser Begegnungssituation entscheiden soll, dann ist das keine subjektive Auswahl aus mehreren Möglichkeiten mehr. Also nicht ein Entlanggehen am Regal der religiösen oder praktischen oder ethischen Lebenskonzepte, und die Auswahl an dieser oder jenen Stelle. Sondern wenn Gott mir begegnet, dann bedeutet es, ich muss mich entscheiden, ob ich meinen Widerstand aufgeben will gegen den, der mich überwunden hat. Denn Gott, auch wenn er sich mit uns in Konfrontation begibt, zwingt uns niemals, überrennt und überwältigt uns nicht, sondern wartet auf unser Ja, auf unsere positive Entscheidung. Und wir können Nein sagen. Das wäre auch eine Entscheidung natürlich. Wir können uns abwenden und ablehnen und zumachen. Gott will niemand zwingen. Die Entscheidung ist erforderlich, aber die Entscheidung fällt in der Begegnung mit einer Realität, der ich nicht mehr ausweichen kann. Wenn Glaube aus der persönlichen Begegnung mit Gott entsteht, dann ist der Glaube ein Geschenk Gottes, was er, obwohl ich mich natürlich entscheiden muss dafür, dass er mir aber anbietet und in die Hand legt und wartet, dass ich es annehme. Es ist eine wunderbare Gabe, dass wir glauben können, eine Gabe, für die man nur dankbar sein kann. Und dann, wenn es so ist, dass unsere Entscheidung für Jesus Christus, unser Glaube an Gott, ein solches Ja ist für das, was Gott uns als der reale, gegenwärtige Gott geben will, dann ist es auch selbstverständlich, dass ich dieses Geschenk, das ich jetzt annehmen durfte und angenommen habe, dass ich dieses Geschenk auch anderen Menschen gönne. Dass ich auch andere Menschen darauf hinweisen will, was sie bei Gott finden können. Das missionarische Zeugnis der Christenheit hat gar nichts zu tun mit dem Wunsch, andere Leute sollten so werden wie wir. Und wenn es damit zu tun hat, dann ist es verkehrt verstanden. Ja. Missionarisches Zeugnis heißt nicht, wir wollen, dass andere so werden wie wir. Das missionarische Zeugnis hat vielmehr damit zu tun, dass wir Christen die Realität des gerechten und barmherzigen Gottes erfahren haben. Die Realität des Gottes, der nicht nur unser Gott ist, sondern der Gott aller Menschen. Dass wir Christen sind, ist nicht unsere Leistung und ist nicht unser Verdienst, sondern ist ein Geschenk Gottes, der uns für sich gewonnen hat, der unser Herz für sich gewonnen hat. Und davon auch gegenüber anderen Menschen zu sprechen, ist keine Anmaßung, sondern ist Ausdruck unserer Dankbarkeit, ist Ausdruck unserer Freude. Vom Glauben Zeugnis abzulegen, ist damit vergleichbar, dass ein hungriger Mensch einem anderen Hungrigen sagt, wo es was zu essen gibt. Das ist keine Zumutung und nichts Aufdringliches. Sondern es ergibt sich daraus, dass man sich selber freut darüber, eine Stelle gefunden zu haben, wo ich den Hunger stillen kann, und dass ich das gerne auch anderen gönne, die in gleicher Not sind. Oder es ist so, wie wenn ein Kranker einem anderen Kranken sagt, wo ein guter Arzt ist. Wenn man das nicht sagt, ist das relativ menschenunfreundlich. Ja. Wir sagen es gerne weiter, wenn wir einen guten Arzt gefunden haben. Wer Heilung erfahren hat, der wird aus Dankbarkeit gerne auch seinen Arzt anderen empfehlen. Und Jesus ist der wahre und gute Arzt unserer Seele. Wer seinen Lebenshunger stillen konnte bei Jesus, der wird über die Quelle seiner Nahrung, seiner Speise, die den Lebenshunger stillte, nicht schweigen können. Er wird nicht schweigen können, weil er so dankbar ist. Amen.